Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Lehrerinnen und Lehrer dürfen vieles sagen in der Schule, aber eben auch nicht alles. Eine Grenze gibt es bei politischen Haltungen, Stichwort Neutralitätsgebot. Doch das Thema ist keineswegs nur eins fürs Klassenzimmer. Auch Sozialarbeiter, Mitarbeiterinnen von Beratungsstellen oder Demokratieprojekten stehen unter Druck, wenn es um aktuelle Debatten geht. Jennifer Stange ist dem mal nachgegangen.
Darf man Ross und Reiter benennen? Darf man mit dem Finger auf diejenigen zeigen, die fremdenfeindliche und rassistische Diskurse befeuern und völkisch-nationalistische Positionen vertreten? Pascal Begrich, Geschäftsführer des Vereins Miteinander, Netzwerk für Demokratie und Weltoffenheit in Sachsen-Anhalt, hat dazu eine klare Haltung.
Wir tun das seit 20 Jahren, wir tun das sehr differenziert und sagen nach wie vor, im Grunde genommen ist die AfD inzwischen eine völkisch-nationalistische Partei mit Schnittmengen in den Rechtsextremismus hinein und das werden wir auch weiterhin kritisieren. Rechtsextreme Positionen in der Gesellschaft zurückzudrängen, das ist Satzungsziel und für diese Arbeit werden wir ja eben auch sowohl vom Bund als auch vom Land gefördert.
Würde der Verein keine öffentlichen Gelder beziehen, wären die eingangs gestellten Fragen hinfällig. Dann wäre Begrichs Einschätzung durch das Recht auf Meinungsfreiheit gedeckt. Die eigentliche Frage ist also, was dürfen staatlich geförderte zivilgesellschaftliche Organisationen? Der Verein Miteinander berät Kommunen, Schulen, Sportverbände und die Polizei auf Anfrage zum Umgang mit Rechtsextremismus und liefert Analysen und Informationen für Politik und Medien, auch zur AfD.
Dass wir ein Feindbild sind, das verwundert einen nicht.
Die AfD wirft dem Verein vor, gegen sie zu arbeiten, nicht neutral zu sein und wirbt dafür, die staatlichen Zuschüsse zu streichen und die Gemeinnützigkeit des Vereins abzuerkennen. Bisher erfolglos. Allerdings ist es der AfD gelungen, Teile der CDU mit auf ihre Seite zu ziehen. Der CDU-Innenminister von Sachsen-Anhalt stellt im Sommer die Notwendigkeit einer weiteren Förderung in Frage. Sein Parteikollege und Finanzminister meldet Zweifel an der Neutralität von Miteinander. Geschäftsführer Patrick Begrich.
Mit den Erfolgen der AfD, muss man sagen, ist unter dem Stichwort Neutralität auch oft ein Anwachsen von Verunsicherung in Verwaltung und Politik zu spüren, die bis dahin geht, dass es so eine grundlegende apolitische Idee von Neutralität gibt, die auch von einer kritischen Zivilgesellschaft erwartet wird.
2016 schreibt das Bundesfamilienministerium als Träger des Förderprogramms Demokratie leben einen Brief. Die politischen und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen mit rechtsextremistischen und rechtspopulistischen Parteien würden zunehmen, heißt es. Die Adressaten des Briefs, geförderte Projekte und Vereine, werden gelobt. Als letztes Bollwerk gegen Hass und Hetze in manchen Regionen. Dann folgt so etwas wie eine freundliche Warnung. Wenn es um Parteien gehe, dann sei das, trotz aller möglicherweise notwendiger Kritik, eine schwierige Gratwanderung. Wo genau dieser Grat verläuft, bleibt vage.
Wir können unsere Arbeit nicht machen, wenn wir uns eben mit entsprechenden Äußerungen, die menschenverachtend sind, auseinandersetzen. Und das müssen wir tun, egal wo und egal welche Partei oder welche Personenkreise es betrifft.
Tina Dürr ist Mitarbeiterin des Demokratiezentrums in Hessen. Das Zentrum ermutigt und fördert diejenigen, die sich gegen rechts engagieren, mit staatlichen Mitteln. Letztes Jahr wurden erstmals Fördergelder verweigert. Der Grund? Bei den Kommunalwahlen in Hessen 2016 wurde die AfD drittstärkste Kraft. Zwei Jahre später will das Demokratiezentrum eine Broschüre veröffentlichen. Hauptsächlich Interviews mit Kommunalpolitikerinnen und Politikern, die gefragt wurden, wie sie mit den Rechtspopulisten umgehen.
Das Wesentliche, das Herzstück dieser Publikation sind die Interviews. Und da hieß es, die beziehen sich ausschließlich auf den Umgang mit der AfD. Und da sei eine Grenze überschritten, der Neutralität. Und das war die Gretchenfrage. Dürfen wir das oder dürfen wir das nicht? Die Argumentation war, ein staatlicher Träger kann so etwas nicht finanzieren, da es eben gegen die Neutralität bzw. gegen das Gebot der Chancengleichheit der Parteien verstößt.
Die Folge war, es gab kein Geld für die Broschüre, weder von den Demokratieförderprogrammen beim Bund noch vom Land Hessen. Bundespräsident Joachim Gauck nennt die NPD 2013 Spinner. Nach Ansicht der Partei hat Gauck damit seine Pflicht zur parteipolitischen Neutralität verletzt. Stimmt nicht, urteilt das Bundesverfassungsgericht. Als die damalige Bildungsministerin Johanna Wanka 2015 in einer Pressemitteilung unter der Überschrift »Rote Karte für die AfD« dazu aufruft, eine Demonstration der Partei zu boykottieren, gibt Karlsruhe der AfD recht. Die Chancengleichheit, die das Grundgesetz allen Parteien garantiert, sei verletzt. Zitat, wenn das Handeln staatlicher Organe darauf gerichtet ist, die Durchführung politischer Demonstrationen oder das Verhalten potenzieller Teilnehmer zu beeinflussen. Zwei Beispiele, die zeigen, so eindeutig ist die Sache mit der Neutralität doch nicht.
Eine große Überraschung, das Neutralitätsgebot steht nicht in der Verfassung. Das Neutralitätsgebot hat eine uralte Staatsvorstellung hinter sich. Das steckt tief im 19. Jahrhundert drin.
Sagt Verfassungsrechtler Friedhelm Hufen von der Universität Mainz. Auf abstrakte Neutralität käme es beim Staat nicht an. Als Garant von Grundrechten müssten seine Institutionen und Bediensteten nur besonders aufpassen, diese nicht zu verletzen. Zivilgesellschaftliche Organisationen seien aber eben nicht Teil des Staates.
Die privaten Empfänger staatlicher Subventionen sind und bleiben Grundrechtsträger. Nicht Grundrechtsadressaten. Das muss man manchmal den Leuten sagen. Dass ein selbstständiger Rechtsträger, der eigene Grundrechte hat und zu deren Verwirklichung kriegt der staatliche Subvention.
Doch es gibt auch andere Positionen. In einem ähnlichen Fall aus Brandenburg empfiehlt der Parlamentarische Beratungsdienst des Landtags, einem Verein nur noch dann Geld zu geben, wenn garantiert ist, dass die Mittel nicht gegen Parteien eingesetzt werden. Vorausgegangen war auch hier ein Streit um eine Veröffentlichung, die sich kritisch mit der AfD auseinandergesetzt hatte.
Dieses Gutachten des Landtages in Brandenburg ist dadurch gekennzeichnet, dass die sagen, wenn der Staat öffentliche Mittel reinsteckt, in private Organisationen, dann sind diese private Organisationen sozusagen Selbststaat. Das ist eine sehr weit verbreitete Vorstellung, die aber nicht stimmt.
Die Diskussion um die staatliche Finanzierung von Organisationen, die sich gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus einsetzen, für Tina Dürr vom Demokratiezentrum Hessen, ist diese Kontroverse nicht nachvollziehbar.
Das macht eine Demokratie auch aus, dass er sich eine solche kritische Zivilgesellschaft leistet.
Eine Demokratie muss sich eine kritische Zivilgesellschaft leisten können. Dagegen ist wohl kaum etwas zu sagen. Doch danach wird es schon schwieriger. Nämlich bei der Frage, wie weit diese Kritik gehen darf. Also wie politisch darf zum Beispiel eine Organisation wie ATTAC sein, die eine gemeinnützige ist und dafür Steuervorteile genießt. Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs hat ATTAC die Grenzen überschritten. Deshalb wurde die Gemeinnützigkeit des Netzwerks infrage gestellt. Ein Urteil mit Folgen für andere, wie Anastasia Rohn berichtet.
Flieg ja nicht zu nah an die Sonne, aber auch nicht zu tief über das Meer, warnte Daedalus seinen Sohn Ikarus. Beide wurden von König Minos auf der Insel Kreta gefangen genommen. Eine Flucht über das Meer war nicht möglich, da Minos alle Schiffe bewachen ließ. Also machte sich Daedalus daran, für sich und seinen Sohn Flügel aus Federn zu bauen, die er mit Wachs an ihren Körpern befestigte. Daedalus wies seinen Sohn an, nicht zu niedrig, aber auch nicht zu hoch zu fliegen, da die Feuchtigkeit die Flügel beschweren und die Hitze der Sonne sie zum Schmelzen bringen würde. Zunächst hielt sich sein Sohn daran, doch Ikarus' Übermut führte letztendlich dazu, dass er zu nah an die Sonne flog und ins Meer stürzte.
So ähnlich sei es auch der globalisierungskritischen Bewegung ATTAC gegangen, als ihr der Bundesfinanzhof den Gemeinnützigkeitsstatus entzog, meint Anna Leisner-Egensperger, Professorin für öffentliches Recht und Steuerrecht an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Sie spricht vom Ikarus-Syndrom politischer Betätigung. ATTAC habe zunehmend konkrete politische Ziele entwickelt und sich damit immer mehr vom gemeinnützigen Zweck, nämlich der politischen Bildungsarbeit, entfernt. Die solle laut Urteil in geistiger Offenheit erfolgen. Durch konkrete Forderungen habe ATTAC allerdings zunehmend wie eine politische Partei agiert. Die Richter des Bundesfinanzhofs hätten nicht anders entscheiden können, sagt Leisner-Egensperger. Sie sieht aber die Begründung des Urteils kritisch.
Das Urteil ist trotzdem in der Begründung nicht überzeugend, weil es eben diesen verwirrenden Begriff der geistigen Offenheit einführt und weil auch in der Begründung nicht klar unterschieden wird zwischen Organisationen, die einen gemeinnützigen Zweck verfolgen, wie beispielsweise die Deutsche Umwelthilfe, und Organisationen, bei denen dies nicht der Fall ist.
Wie auch immer, die Urteilsverkündung hat bei gemeinnützigen Organisationen für Unruhe und Unsicherheit gesorgt. In der öffentlichen Diskussion wurde in diesem Zusammenhang auch die Gemeinnützigkeit der Deutschen Umwelthilfe infrage gestellt. Geschäftsführer Sascha Müller-Krenner sieht allerdings keinen Grund zur Sorge, denn der Umweltschutz sei in der Abgabenordnung ausdrücklich unter gemeinnützigen Zwecken aufgelistet. Auch den Beschluss der CDU, die Gemeinnützigkeit der Deutschen Umwelthilfe überprüfen zu lassen, sieht er nicht als Bedrohung.
Die CDU hat sich da, glaube ich, ein bisschen vergaloppiert. Da ist die CDU nicht zuständig für, das sind die Finanzbehörden, die sind unabhängig. Es gibt natürlich sicher lebhafte Diskussionen mit der CDU oder Teilen der CDU über unsere Rolle, gerade in kritischen Themen wie Verkehrswende, Agrarwende, Klimaschutz. Aber ich finde auch, die CDU sollte diese Auseinandersetzung mit Argumenten führen, nicht dadurch, dass sie versucht, uns unsere rechtliche Basis zu entziehen. Damit wird sie auch scheitern.
Andere Organisationen, bei denen der Umweltschutz nicht im Vordergrund steht, gehen aber sehr wohl davon aus, dass auch ihnen die Gemeinnützigkeit entzogen wird. Campact ist eine NGO, deren politische Arbeit multithematisch ist und die sich durch Online-Petitionen und Kampagnen auszeichnet. Eine ihrer bekannten und erfolgreichen Kampagnen richtete sich gegen das Freihandelsabkommen TTIP. Als Reaktion auf das Attac-Urteil stellt Campact ihren Spenderinnen und Spendern keine Bescheinigungen mehr aus. Eine präventive Maßnahme, denn Spendenquittungen können bei der Einkommenssteuererklärung geltend gemacht werden. Wer sie vorsätzlich für Aktivitäten ausstellt, die nicht gemeinnützig sind, kann für die entgangenen Steuern haftbar gemacht werden. Die Reaktionen auf diese Entscheidung fielen positiv aus, so Felix Kolb, Geschäftsführer bei Campact.
Überwiegend haben Leute gesagt, jetzt spende ich erst recht, jetzt spende ich mehr. Also wir haben da sehr, sehr viel Rückhalt erfahren. Das sind alles Leute, die uns vergleichsweise kleine Beträge spenden. Und die Menschen tun das aus Überzeugung und nicht aus steuerlichen Gründen.
Da Campact von kleinen Spenden von 100.000 Bürgerinnen und Bürgern unterstützt wird, muss sich die Organisation trotz des Urteils keine Sorgen um ihre finanzielle Sicherheit machen. Bedrohter wären kleinere Organisationen, die ihre Fördermittel von Stiftungen beziehen. Ohne den Status der Gemeinnützigkeit sind sie nämlich nicht mehr förderungswürdig. Damit wäre ihre Existenz bedroht. Verheerend, meint Christina Deckwirth, promovierte Politikwissenschaftlerin und Campaignerin bei Lobby Control.
Es bedroht breite Teile der Zivilgesellschaft und das ist für eine Demokratie tatsächlich ein Alarmsignal. Denn zivilgesellschaftliche Akteure bieten die Möglichkeit für viele Bürgerinnen und Bürger, sich an der politischen Willensbildung zu beteiligen. Und das ist ja etwas, was in einer Demokratie gewollt und gewünscht ist. Gemeinnützig und sich politisch zu beteiligen, schließt sich ja nicht aus. Es wird häufig argumentiert, dafür sind allein die Parteien zuständig, die sind für die politische Willensbildung zuständig. Das deckt aber nicht die Wirklichkeit ab. Es sind nicht alle Menschen in Parteien aktiv.
Professorin Leisner-Egensberger schlägt daher vor, politische Betätigungen ausdrücklich in den Katalog der gemeinnützigen Zwecke der Abgabenordnung aufzunehmen, sofern sie parteipolitisch neutral erfolgen.
Denn es kann natürlich nicht sein, dass solche Organisationen dann wie Parteien agieren und sich dadurch Vorteile sichern, wie die Gemeinnützigkeit, die den politischen Parteien nicht zustehen.
Laut Leisner-Egensberger ist eine Reform der Abgabenordnung ohnehin fällig, da der Katalog des Paragraphen 52 bei der Aufzählung gemeinnütziger Zwecke gegen den Gleichheitssatz verstoßen würde und somit verfassungswidrig sei. Müller-Krenner spricht sich ebenfalls für eine Reform und für eine Erweiterung des Gemeinnützigkeitsrechts aus, denn
bestimmte gesellschaftliche Ziele, Debatten, die heute relevant wären, Dinge wie Globalisierungskritik, Gleichheit der Geschlechter, Migration, Menschenrechte spielen da nicht so die Rolle. Insofern glauben wir schon, dass sich der Gemeinnützigkeitsbegriff weiterentwickeln muss. Wir sind ja eine pluralistische Gesellschaft, wo auch immer Ziele dazukommen.
Die Deutsche Umwelthilfe und andere Organisationen setzen deshalb auch auf den Koalitionsvertrag. Der sieht nämlich eine Verbesserung des Gemeinnützigkeitsrechts vor. Vielleicht droht ihnen dann nicht mehr das Schicksal von Icarus.
Die NGOs und die Grenzen des Politischen, das war im Zeitfragenmagazin ein Bericht von Anastasia Rohn.